Ich hatte vorhin so den Eindruck, als wenn einige hier unter euch sitzen, die mit einer ganz schweren Last hier sitzen. Und es ist gut, wenn wir diese Lieder singen, dass Gott auf dem Thron sitzt. Weil da ist so weiter Raum und so viel Gnade, dass die Last genau dahin gehört. Und ich möchte mit euch heute Morgen in eine neue Dimension seiner unermesslichen Gnade eintauchen, uns reindenken, die sich vordergründig gar nicht so anhört. Vielleicht können sich die meisten von euch erinnern an letzten Sonntag, da hatten wir es von Johannes 13, 15 und 17, diese Aussage, dieses Herzensgewicht, was unserem Herrn so besonders wichtig war, bevor er zurückging zum Vater. Am Ende seiner Erdenzeit, liebt einander, mit Ausrufezeichen, in seinem Herzen wahrscheinlich mit mehreren Ausrufezeichen. Und dann sagt er, wie ich euch geliebt habe, so liebt einander, wie der Vater mich liebt. Und dann hatten wir es von dem Zusatz, ich liebe den Vater und habe immer die Weisungen meines Vaters gehalten, sagt Jesus uns. Und so möchte ich, dass auch ihr eure Liebe untereinander zeigt, indem ihr meine Weisungen haltet. Denn eure Freude soll vollkommen sein, sagt uns Jesus. Unsere Freude soll vollkommen sein. Und die Welt soll erkennen, zu wem ihr gehört. Und noch mehr, nicht nur zu wem ihr gehört, sondern die Welt soll erkennen, dass der Vater den Sohn gesandt hat. Liebt einander. Da möchte ich anknüpfen heute Morgen. Unsere erste, würde ich mal sagen, Trainingseinheit war, wenn ihr euch hoffentlich erinnert, dass wir jetzt nicht alle auf Wolke 7 aufeinander zulaufen, alles völlig egal ist, was bisher war und was noch immer sein wird, sondern so richtig als Überflieger aufeinander zu uns in die Arme nehmen und nichts ist mehr zwischen uns. Das dürfte wohl selbst mit der Kraft des Heiligen Geistes nicht hinzukriegen sein, weil der nämlich Echtheit von uns will. Und er möchte unsere Herzen echt formen. So hatten wir gesagt, die erste Trainingseinheit ist, einander anzunehmen, wie Christus uns angenommen hat. Das ist für viele von uns, eigentlich wahrscheinlich für fast alle, schon mal eine Hürde. Aber ich kann mich entscheiden dafür, dass ich den anderen annehmen will, wenn ich mir vorstelle, wie Christus ihn annimmt, nämlich bedingungslos. Dem anderen bewusst Ehre, Respekt, Achtung erweisen. Das ist ein ganz praktisches Trainingsfeld. Und dann tatsächlich auf dieser Grundlage mit der Hilfe des Heiligen Geistes, dadurch, dass ich verinnerliche, was Jesus für eine Ethik hat, was er sich wünscht, nicht nur wünscht, sondern was im alten Bund auf steinerne Tafeln geschrieben war, aber jetzt im neuen Bund auf unseren Herzen geschrieben ist oder in unseren Herzen geschrieben ist, dass ich durch das Halten dieser Weisungen den anderen liebe und ehre. Und ich möchte heute Morgen einen etwas verborgeneren Winkel des Herzens ausleuchten. Ich glaube, da haben wir alle uns mit vielem arrangiert. Ihr werdet es gleich merken, wenn es an die Sache geht. Dieser scheinbar verborgene Winkel ist nämlich ein kardinales Thema. Und auch daran wird die Welt erkennen, dass, zu wem wir gehören und dass der Vater den Sohn gesandt hat. Und das geht mitten ins Herz der Gemeinde Jesu. Paulus schreibt in einem Rundbrief an die Kolosser, Kapitel 3, 12 und 13, so zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Und dann schreibt er was sehr Realistisches, und ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage hat gegen den anderen, wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe und wie der Vater mich liebt. Vergebt einander, wie der Herr auch euch vergeben hat. Und da möchte ich ganz tief einsteigen heute Morgen mit euch und wir werden am Ende feststellen, dass es eine ganz unglaublich große Dimension einer Gnade ist, die dadurch sichtbar wird und dadurch auch entsteht. Von der Vergebung lesen wir in Matthäus 18. Und dann lesen wir die Überschrift von dem Schalksknecht. Ist ein altes Wort, was auch immer ein Schalksknecht ist, offensichtlich einer, der nach außen etwas anderes tut, als nach innen geschieht. Oder besser, von der Vergebung könnten wir besser drüber schreiben, von dem gerechten und gnädigen König. Ich möchte diesen Fokus mal nicht auf das Negative lenken, sondern auf das, was da als dickes Pfund in diesem Gleichnis steht. Also mal vorab zum Kontext, ist es ganz wichtig zu verstehen, wenn ihr so die Bibel lest, auch in welchem Evangelium ihr lest, ist es nicht schlecht zu wissen, an welche Adressaten das ursprünglich war. Im Matthäus-Evangelium haben wir es damit zu tun, dass der Matthäus sein Evangelium vor allem an jüdische Zuhörer und Leser schrieb, die mit dem Alten Testament, dem Alten Bund, dem Gesetz sehr vertraut waren. Und deswegen gibt es viele Hinweise auf das Alte Testament, wie geschrieben steht. Denn die Schrift sagt immer diese Hinweise zurück auf das, was die Menschen ja eigentlich kennen. Es ist sehr bewusst aufgebaut, dieses Evangelium. Also das ist nicht zufällig, dass hier mal von Wundern erzählt wird, da mal von den Dingen, die Jesus wichtig sind, sowas die Ethik des Reiches Gottes, nicht ein christliches Regelwerk, sondern die Ethik, die im Reich Gottes gelebt wird, wie sie wichtig ist. Ihr erinnert euch an die Bergpredigt, ihr erinnert euch an die Stellung des Vaterunsers da drin, dann gibt es einen ganzen Block mit Gleichnissen, dann gibt es einen wesentlichen Teil, so einen Angelpunkt, wo der Herr seine Jünger herausfordert, ihm nachzufolgen und erzählt ihnen, was es bedeutet. An dieser Stelle, wo dieses Gleichnis steht, müsst ihr wissen, was die Zuhörer, die es betrifft, schon bis dahin gehört haben. Er hat seine Macht erwiesen durch mächtige Wundertaten. Nicht nur in seinem engsten Jüngerkreis, sondern vor allem in seinem Umfeld. Er hat die Wertmaßstäbe im Reich Gottes erklärt. Alles, was mit der Bergpredigt zu tun hat. Er ist von den engsten Jüngern als Christus, also der erwartete Messias, nämlich des lebendigen Gottes Sohn, erkannt worden. Ja, du bist Christus, auf den wir immer gewartet haben, der Gesandte. Er ist verklärt worden, auch das ist bis dahin schon geschehen, bestätigt vom Vater mit drei Jüngern, die er mitgenommen hat, die das mit beobachtet haben. Und er hat erklärt, seinen Jüngern schon erklärt, was Nachfolge bedeutet. Also eigentlich wissen sie schon richtig viel. Er hat sich in Tat und Wort erwiesen als der Sohn Gottes. Und nun dieses Gleichnis, Matthäus 18, Verse 21 bis 35. Das ist nicht zufällig fast die erste Richtlinie nach dem Aufruf zur Nachfolge. Davor gab es noch so ein bisschen Geplänkel. Matthäus 16 geht Jesus auf Zerstrittenheit unter den Christen ein oder unter seinen Nachfolgern ein. Da geht es um, wie wir das so schön nennen, Gemeindezucht, um diese Dinge, wie man mit Streitereien umgehen soll. Und tatsächlich unmittelbar, fast unmittelbar danach, Matthäus 18, spricht er mit seinen Jüngern über einen der wesentlichen Züge im Reich Gottes. Der Anlass ist ganz interessant. Ich glaube, das könnte uns genauso passieren. Der Petrus fragt, also Petrus, einer vom engsten Zirkel, nicht nur unter den Zwölfen, sondern auch einer von dreien, die dann mal ganz zu ganz besonderen Anlässen mitgenommen werden, zum Beispiel zum Berg der Verklärung. Der Petrus fragt: Herr, wie oft soll ich vergeben? Reicht 7-mal? Und die Antwort, die er kriegt, sollte uns tatsächlich alle angehen. Ich lese mal ab Vers 21, Matthäus 18, nach der Luther-Übersetzung. Da trat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Interessant ist übrigens, dass er gleich den Spieß dahin dreht, dem Bruder, der an mir sündigt. Gleich dahin gedreht. Jesus spricht zu ihm: Ich sage dir nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihn gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig, und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hatte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hatte, was er ihm schuldig war. Und Jesus schließt: So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. So ein klein bisschen, weiß nicht, wie es euch damit geht, gefriert einem das Blut in den Adern, wenn man die ganze Geschichte liest. Wichtig für uns, auch für euch, wenn ihr euch mit Gleichnissen beschäftigt: Ein Gleichnis ist eine im Ganzen, eine Geschichte, die eine Kernaussage hat. Das ist nicht so gedacht von Jesus, auch mit seinen Geschichten nicht so gedacht, dass man jedem einzelnen Satz eine allegorische Bedeutung, also eine übertragene Bedeutung gibt. Und sagt so: Was könnte jetzt der bedeuten und was könnte jetzt das bedeuten, was könnte das bedeuten, und damit die Kernaussage zerpflückt. Also wir können kurz überlegen, was die zentrale Botschaft dieses Gleichnisses ist, bevor wir so ein klein bisschen reinsteigen und das ein bisschen verstehen im Verlauf. Also so die Kernaussage kann man zusammenfassen: Die Frage ist, wie oft soll ich vergeben? Dieses 7 mal 70 mal bedeutet dann tatsächlich, da dürfen wir interpretieren, bedeutet immer. Es ist nie genug. Immer. 7 als Vollzahl und 7 mal 70 mal, wie oft soll ich vergeben? Immer. Und so der Kernsatz, den wir da drüber schreiben könnten, wäre zum Beispiel: Reagiert auf die unermessliche Gnade des Himmelskönigs, damit ihr beschenkt und frei bleibt. Reagiert auf diese Gnade, macht euch diese Gnade klar. Ganz kurz gehe ich mit euch da durch, damit man doch so die einzelnen Angelpunkte versteht. Die Frage von dem Petrus, der fand sich schon ganz schön großzügig mit 7 Mal. Also in der jüdischen Kultur haben Zahlen eine besondere Bedeutung, ganz anders als bei uns. Ja? Wir legen das da wieder drauf. Wir müssen jetzt wieder aufpassen, dass wir nicht ständig mit irgendwelchen Vergleichen, Zahlenvergleichen umgehen, was die Bibel angeht. Aber der Petrus fand sich sehr großzügig. Mit 7 Mal dachte er, damit ist schon alles erledigt. Und es ist schon ganz schön heftig, wenn Jesus ihm sagt: 7 mal 70 mal. Ja, auch noch eine Null dran. Und dann sagt er: Im Himmelreich verhält es sich so. Also ganz konkret: Der König rechnet mit seinen Knechten ab nach seiner Gerechtigkeit erstmal. Also eigentlich steht da erstmal Gerechtigkeit. Das können wir ganz schnell nachvollziehen. Klare Sache: Dieser Knecht mit denen, wie viel schreibt Luther hier, wie viel Zentner Silber, war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Das entspricht ungefähr einer Summe von 50 Millionen Euro. 10.000 Zentner Silber. Das ist also nach menschlichem Ermessen eigentlich unbezahlbar. Der Mann würde sein Leben lang abzahlen an dieser Schuld. Aber nach der Gerechtigkeit des Königs, die ja eigentlich seinen Wert hat, ist das eine klare Sache, sagt er ja auch: Du schuldest. Und er sagt: Verkaufe, was du hast und bezahle damit deine Schuld. Also gib alles von dir her und bezahle deine Schuld. Jetzt kommt der Wendepunkt. Der Knecht fleht um Erbarmen. Der muss ganz schnell durchgetickt haben: Das ist völlig unmöglich. Da verliere ich mein ganzes Leben, noch Frau und Kinder dazu. Es war übrigens üblich, damit tatsächlich auch zu bezahlen. Und er hat es gut getroffen. Denn der König reagiert nach seiner Barmherzigkeit. Erst die Ordnung nach Gerechtigkeit, aber er reagiert nach Barmherzigkeit. Und er lässt ihm alle Schuld und lässt ihn auch noch gehen. Da gibt es noch nicht mal so einen kleinen Abklatscher, noch nicht mal so ein klein bisschen. Gar nichts. Der Knecht fleht um Gnade und trifft das barmherzige Herz seines Königs. Es ist eigentlich unfassbar, wenn wir die Geschichte weiterlesen. Es scheint, als würde der schnurstracks, als wenn er direkt vom König käme, auf dem Weg einem Mitknecht begegnen. Und er handelt gegenüber diesem Mitknecht, der dagegen also so ein kleines Portemonnaie voll, vielleicht 50 Euro oder was, ihm schuldet. Ja? Er macht genau das mit ihm, nach seiner Gerechtigkeit. Sagt, du schuldest mir 50 Euro. Der kommt gerade daher, dass ihm 50 Millionen Euro erlassen worden sind. Du schuldest mir 50 Euro. Kann ja noch sein, da denkt man noch, Mensch, komm, denk doch mal schnell nach. Was hast du denn gerade erlebt? Denk doch mal schnell nach. Und tatsächlich, der Mitknecht fleht auch um Erbarmen. Aber der Mann, der selbst Erbarmen erfahren hat, erbarmt sich nicht. Sein Verhalten bleibt nicht undercover. Da sind andere Leute drumherum, die das mitkriegen. Und das hat jetzt nichts mit Petzerei zu tun. Ich glaube, es ist eine ganz natürliche Regung, wenn man sowas mitkriegt. Offensichtlich haben die beide Situationen mitgekriegt. Dass sie sagen, Moment mal, irgendwas stimmt da nicht. Und was uns, vielleicht dich heute Morgen auch, fast erschaudern lässt, mich jedenfalls, steht da tatsächlich geschrieben, der barmherzige, gerechte König lässt in diesem Fall Recht vor Gnade ergehen. Das heißt, er sagt, guck mal, so viel habe ich dir erlassen und du bist so hart gegenüber deinem Knecht. So geh zurück in deine Gerechtigkeit. Der legt ihn in Ketten ins Gefängnis, überlässt ihn seinen Peinigern, schreibt die Bibel, bis er die ganze Schuld bezahlt hat. Diesem Schluss, so wird euch euer himmlischer Vater auch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder, dem möchte ich gleich noch einen anderen Herzensschwerpunkt geben. Aber dennoch möchte ich da ganz kurz innehalten. Möchte ganz kurz einhalten. Wer sich hartnäckig, trotz erfahrener Gnade selbst ungnädig verhält, dessen Inneres, übrigens, ich rede nicht von anderen Leuten, sondern ich rede auch von mir selbst. Ja, ich weiß, dass in solchen Zeiten mein Herzensboden so aussieht. Die Menschen, die Jesus ihr Leben übergeben haben, haben eine unermessliche Gnade erfahren. Eine unermessliche Gnade. Und trotzdem ist es möglich, denn Jesus spricht das alles zu seinen Jüngern, dass das Herz wieder hart wird, wieder austrocknet. Und es ist offensichtlich möglich, wenn wir diese Geschichte bis zum Ende verfolgen, dass obwohl ich die Gnade Jesu, diese rettende, vergebende Gnade Jesu erfahren habe, ich kann das zulassen, dass mein Herz so austrocknet, so trocken wird, so rissig wird, dass ich meinen Mitmenschen gegenüber nicht so handle, wie Gott an mir gehandelt hat. Und wobei wir jetzt nicht in Einzelheiten vergleichen wollen, in den einzelnen Sätzen, ist es doch am Ende so, dass dieser unbarmherzige Mensch zurückgeschickt wird in seine eigene Gerechtigkeit. Die ist nämlich knallhart. Also ich weiß nicht, wie eure ist. Eure ist vielleicht ganz weich und ganz erbarmend. Meine Gerechtigkeit, meine, ist knallhart. Und ich bin seit Jahren dabei, wirklich meinem Herrn das zu bringen, dass ich nicht ein eigenes Verständnis von richtig und falsch kultiviere, mich selber und andere daran messe, sondern dass ich diese Gerechtigkeit ausgetauscht haben möchte durch die Gnade und das Erbarmen Gottes. Und das will er ja. Er will es ja. Und dazu soll uns dieses Gleichnis auch ermutigen. Wir dürfen an dieser Stelle kurz einhalten und uns nochmal neu klar machen, dass die Vergebung der Sünden, die der Mensch durch Jesus Christus erfährt, das größte Heilungswunder ist, was ein Mensch überhaupt erfahren kann. Wir erleben später dann immer wieder, dass Jesus auch Krankheiten heilt, so schlaglichtartig im Himmel, dann irgendwann gibt es überhaupt keine Krankheit mehr. Aber das größte Heilungswunder, wenn du Christus schon dein Leben gegeben hast, ist die Tatsache, dass dein Herz, was ursprünglich von Gott abgewandt war, ihm zugewandt ist und mit Gnade und Erbarmen gefüllt ist. Das ist das höchste Gut, was einem Menschen widerfahren kann. Es geschah durch den Opfertod Jesu. Jesus ging ans Kreuz, nahm die ganze Strafe, die ganze Schuld der gesamten Menschheit, die bis dahin existierte und von da an noch existieren wird, auf sich und heilte damit die Herzensbeziehung zwischen Gott und Mensch. Wir haben dadurch Vergebung unserer Sünden. Und ahnt ihr jetzt vielleicht ein bisschen, warum das so ein wahnsinnig sensibles Thema ist für Gott? Was es ihn gekostet hat, dass wir Vergebung erfahren und wie er sich nicht nur wünscht, sondern wie er erwartet, dass wir zu seiner Ehre und auch zu unserer eigenen Freiheit auch selbst Vergebung praktizieren. Und ich finde es ziemlich krass, viele von uns haben das etliche Male gelesen, wahrscheinlich dieses Gleichnis, ja? Diese unendliche Summe, die der erste Knecht dem König schuldet, die überhaupt nicht bezahlbar ist. Verglichen mit dem, was ich so mitbringe ohne Gott, aus meinem Leben ohne Gott, das ist nicht bezahlbar, ich kann es nicht erreichen. Ich kann das nicht ausgleichen. Ich brauche Jesus, diesen Herrn, der sagt, komm, gib mir deine ganze Schuld, ich nehme sie auf mich und ich heile dein Herz und du hast Vergebung der Sünden und bist frei. Ein wahnsinnig sensibles Thema für Gott. Das geht ihm mitten ins Herz, dieser Umgang mit Vergebung. Ich möchte trotzdem diesen Schluss einen etwas freundlicheren Schwerpunkt geben. Man könnte auch sagen, zum Schluss, nehmt euch ein Beispiel an der Gnade eures himmlischen Vaters, damit es euch und dem Nächsten gut geht und damit ihr nämlich in der Gnade bleibt und nicht auf den trockenen Boden, auf diesen irre trockenen Boden eurer eigenen Gerechtigkeit geworfen seid. Und man könnte noch mal betonen, lasst das Erbarmen des Vaters so auf euch wirken, dass ihr genau so handeln könnt. Und das wünsche ich mir für uns heute Morgen. Lasst das Erbarmen des himmlischen Vaters, unseres himmlischen Vaters, nochmal so auf uns wirken, dass es ganz leicht ist für uns, genau so zu handeln. Ich möchte ganz kurz innehalten und lasst uns Gott bitten, dass er jedem Einzelnen hier diese unglaubliche vergebende Gnade, die jeder, der Jesus sein Leben anvertraut hat, erfahren hat, dass er die nochmal ganz deutlich macht in unserem Herzen. Ja, Vater im Himmel, ich bete, Herr, dass du dich offenbarst jetzt in den Herzen. Offenbare deine Gnade, deine Liebe. Diese unglaubliche Barmherzigkeit, Herr, danke. Offenbare, dass Gnade vor Recht erging, Herr. Oder wenn du an dieser Schwelle stehst, dass du dem Herrn dein Leben anvertrauen willst, dann sollst du wissen um diese Gnade, die ist da, dieser Freispruch. Yes, Halleluja. Halleluja. Mag jeder an seine eigene Geschichte denken, wie es dazu kam, dass das Leben dann mit dem Herrn weiterging. Wie gesagt, es gibt immer in allem, was Gott in uns formen möchte, diese drei Aspekte, dass das zu seiner Ehre geschieht, zu unserem eigenen Wohl, aber auch zum Wohl der Menschen, mit denen wir zu tun haben. In diesen ganz zentralen Dingen, dieses liebt einander, geschieht zu seiner Ehre, es geschieht, damit unser Herz sich freut und es geschieht, damit es anderen Leuten gut geht, die mit uns zu tun haben. Genauso mit der Vergebung. Es ist zu seiner Ehre, damit es uns gut geht und wir in der Gnade bleiben und damit andere Mitknechte nicht schuldig gesprochen werden. Ich möchte durch ein paar Schritte in der Praxis heute gehen. Das heißt nicht, dass ich jetzt eure sämtlichen Probleme, die jemals mit dem Thema Vergebung zu tun haben oder noch zu tun gehabt haben oder noch immer zu tun haben, jetzt mit diesem einen Vormittag hier auflöse. Das soll ein Anstoß sein dafür und eine Ermutigung sein, wenn du irgendwo noch Unvergebenheit in deinem Leben hast, auch jetzt nicht nur in deinem persönlichen Umfeld, sondern auch gerade im Umfeld der Gemeinde. Ich glaube, es ist ein ganz wichtiger Schritt für uns hier. Dann lass dich vom Herrn da reinführen, das zu bearbeiten. Das möchte ich heute Morgen in euren Herzen anstoßen. Und deswegen gehe ich ein paar praktische Schritte durch, damit du weißt, wie geht das eigentlich? Wie geht das eigentlich? Also ich würde mal sagen, einander zu vergeben ist eine der größten Herausforderungen für den Menschen überhaupt, ob er gläubig ist oder nicht. Es ist eine der größten Herausforderungen. Leute, ich plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkasten. Mir fällt es unheimlich schwer zu vergeben. Das sage ich ganz ehrlich. Ich weiß, das ist notwendig und ich weiß, Gott hat auch seinen Weg mit mir, so vom Typ her. Ich bin ein sehr gewissenhafter Mensch und die armen, gewissenhaften Menschen, die haben ja so ein Elefantengedächtnis, ne? Die können dir nach 50 Jahren noch sagen, du, damals im April, an dem Tag, weißt du noch, da hast du das und das und das und das gesagt. Wer hat noch so ein Elefantengedächtnis außer mir? Ätzend, ätzend. Ach, das ist auch so ein Ding. Eigentlich ist ja ein gutes Gedächtnis gut, aber dafür ist es ganz schwer. Und es ist, und noch was anderes kommt dazu. Unsere, ihr Afrikaner, ihr habt es super, nicht ihr Afrikaner, ihr afrikanischen Geschwister, ihr habt es super gut, glaube ich, dabei. Unsere deutsche Seele macht uns das auch unheimlich schwer. Also ich fühle mich ziemlich deutsch, hat ja auch Vorteile, aber hat auch Nachteile. Da ist immer so ein kleiner Polizist in einem, der immer so meckernd auf irgendwas zeigt, was doch noch nicht so ganz in Ordnung ist. Oder ist es nur in mir so? Ist es nur in mir so? Okay, ihr nehmt es mit für euch. In mir ist das so. Ich muss mein Herz so mit unglaublichen Dimensionen von Gnade füllen lassen. Das ist wirklich ganz wichtig für mich und ich glaube, es ist für jeden gut, dass man jeden Tag darüber nachdenkt, aus welcher Gnade ich lebe. Und ich möchte nichts lieber, als diese selbsterfahrene Gnade auch wirklich nicht nur vordergründig, sondern aus tiefstem Herzen, und darum geht es unserem Herrn übrigens, er sagt, von Herzen vergeben. Ja, es fällt mir nicht schwer, dann freundlich auf Leute zuzugehen und zu sagen, ja komm, ja, es ist kein Problem, ist schon gut. Aber was da ganz tief drin ist, das will ich weghaben. Und er hilft mir ja dabei, durch die Kraft des Geistes. Aber es gibt ein paar Schritte, die ich dabei auch gehen kann. Also es ist eine Riesenherausforderung. Fühl dich nicht schlecht damit, wenn du denkst oder weißt, da gibt es so ein paar Hürden, die konnte ich bis jetzt noch nicht gehen. Sei ermutigt, du wirst sie gehen können. Mit der Kraft unseres Herrn, wir werden sie gehen können. Jesus wusste, dass das so ein schwieriges Kapitel ist. Es ist ja interessant, dass er in diesem Gebet, was er uns sozusagen als Rohbau für erhörliches Gebet gibt, das Vaterunser, dass da mittendrin in diesem Gebet steht, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das hängt zusammen mit unser täglich Brot, gib uns heute, führe uns nicht in Versuchung, dein Reich komme. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Mittendrin in diesem Gebet. Und wir sollen das ja, oder wir sind ja dazu angehalten, ermutigt, in diesem Sinne sehr oft zu beten. Das tut uns auch gut. Wir müssen uns klar machen, dass es für uns nicht nur die Ehre Gottes bedeutet, wenn wir diesen Schritten folgen, sondern dass es uns auch damit gut geht, dass wir sozusagen uns immer wieder neu begnadigen. Aber dass wir auch andere Menschen dadurch in die Versöhnung Gottes mit reinholen. Das hat eine ganz große Dimension. Das geht nicht nur um das 1:1 menschliche Miteinander, das menschliche Miteinander, sondern es geht viel weiter. Ihr könnt mir bestimmt sofort in dem Gedanken folgen, nur wer selbst versöhnt ist, kann andere Menschen versöhnen. Sonst redest du ja wie der Blinde von der Farbe. Wenn du selber in Unvergebenheit lebst, in irgendwelcher Bitterkeit, in irgendwelchen Dingen verharrst, wie willst du denn dem Menschen in der Gesellschaft von der Liebe Gottes erzählen? Wir haben vorhin gesungen, die ganze Welt soll hören, wie gut du zu uns bist. Ja, wir können das erzählen, wir können das überall rum erzählen. Und dann gerade in Deutschland ist es so, Alter, guck dich mal an. Wie sieht es denn mit dir aus? Es ist aber wahr. Das hat eine gewaltige Dimension, nicht nur für uns, sondern auch für die Menschen, für die, die wir ja für das Reich Gottes werben sollen. Botschafter an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Nochmal dieser ganz zentrale Gedanke. So, jetzt ein paar praktische Schritte. Wir wollen ja nicht auf diesem Ätzen, ich höre es schon richtig knistern, wenn ich dieses Bild sehe, dann denke ich so, Wasser, was draufgekippt wird, fließt gleich mal runter, das geht noch gar nicht in die Fugen rein. Ein paar praktische Schritte. Ich möchte einen Bibelvers zugrunde legen, den ich ein bisschen umfrisiert habe, wenn ihr erlaubt. Ja, wir beten im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Lasst uns das einfach mal zu einer Feststellung machen. Lasst uns heute Morgen das greifen, dieses Gebet greifen und sagen, Herr, du vergibst uns unsere Schuld, so lass auch uns vergeben unseren Schuldigern. Wenn wir das so formulieren, beziehen wir uns immer wieder auf das, was wir selbst erfahren haben und was wir daraufhin dann weitergeben können. Nur mal vorab für dich, wenn du jetzt konkrete Situationen vor deinen Augen hast, zur vollständig vollendeten Vergebung, also bis wirklich alles wieder gut ist, gehören zwei Parteien. Ich möchte heute Morgen den deutlich schwierigeren Part mir mal ein bisschen vornehmen. Nämlich den Part von demjenigen, der entweder gefühlt oder ganz real wirklich geschädigt ist oder verletzt ist. Der Part dein Gegenüber, was dazugehört, das ist heute Morgen jetzt erstmal nicht deine Sache. Ich möchte mich mit dem beschäftigen, dem es echt schwer gegangen ist, der echt verletzt ist und der echt geschädigt ist. Da bist du gut dran, da bist du gut in deinem Herzen unterwegs, wenn du dir die Kränkung eingestehst und den Schmerz eingestehst. Darin sind wir nämlich Weltmeister als Christen, dass wir sagen, ach komm, wir haben sofort dieses Ding Vergebung im Hintergrund und drücken weg, nee, darf ja nicht sein. Irgendwelche Schwierigkeiten, irgendwelche Sachen, die mich wirklich richtig ins Mark getroffen haben, nee, komm mal weg. So gestehst dir ein, deine Kränkung, deinen Schmerz. Vielleicht bist du wirklich Opfer, vielleicht fühlst du dich als Opfer. Dann möchte ich dich ermutigen, hüte dich vor der Opferrolle. Ich weiß übrigens genau, wovon ich rede. Ich habe auch im Gemeindekontext wirklich so heftige Herausforderungen hinter mir, dass ich das jetzt nicht vom grünen Tisch erkläre hier, sondern ich spicke das mit ein paar Gedanken, die um ein Haar meine Falle gewesen wären. Gestehe ein, deine Kränkung, deinen Schmerz, aber geh nicht diesen Weg nach innen, in dem du denkst, ich Armer, ich Armer. Und das Verhalten der anderen nährt diese Rolle auch immer. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Um ein Haar hätte ich eine Entscheidung getroffen aus diesem Verständnis, ich Arme, und guck mal, die mich voll in die falsche Richtung geführt hätte. Und ich sag dir auch gleich, warum du dich davor hüten darfst, keine Opferrolle einzunehmen. Geh nämlich zur Quelle damit. Öffne dich nach außen und geh damit zu deinem Herrn. Nimm diesen Schmerz, diese Kränkung, die Gott ohnehin kennt, in allen Dimensionen kennt, aber das, was du ausdrücken und formulieren kannst, geh damit zur Quelle. Im Psalm 34 lesen wir, der Gerechte wohlgemerkt, muss viel leiden, aber aus all dem hilft ihm der Herr. Geh zur Quelle damit. Da ist es auch hilfreich an der Stelle, nochmal bei allem Schmerz und aller Kränkung nochmal zu reflektieren, nochmal darüber nachzudenken, was Gott dir alles vergeben hat und auch immer wieder vergibt, jeden Tag neu, was er dir immer wieder vergibt. Und dass er dann treu und gerecht ist und uns alle Sünden vergibt, die wir ihm bekennen. Mach dir immer wieder auch an diesen Schmerzpunkten diese Realitäten klar. Und dann gibt es einen entscheidenden Wendepunkt in deiner Situation. Entscheide dich in deinem Verstand, mit deiner Willenskraft, entscheide dich zu vergeben. Das ist wirklich schwer, weil wir eigentlich erst wieder im Frieden leben können, wenn auch unsere Emotionen da wieder mit können. Ja, wenn es einen Menschen betrifft, den du auch noch täglich siehst oder immer wieder mal siehst, wo wie wir das so sagen, so die Warnlampen klingeln. Ja, man denkt, oh, der schon wieder, weil der Schmerz wieder aufbricht. Entscheide dich zu vergeben. Das kann sein, dass du das lange nicht fühlst, dass du lange kein Wohlwollen fühlst, dass du lange nicht fühlst, ja, jetzt ist es wieder gut. Aber entscheide dich immer wieder neu. Und segne dein Gegenüber. Entscheide dich, einen Menschen zu segnen, der dir schwer zugesetzt hat. Das alles kannst du, wenn du vorher an der Quelle warst und Gott dich nochmal neu gefüllt hat mit seiner Gnade und dir auch Wegweisung gibt, wie du reagieren kannst. Entscheide dich zu vergeben. Da sind übrigens in solchen Situationen auch gute Freunde wichtig und gut. Ja, da braucht man Austausch, da braucht man auch diesen Austausch, dass man sich mal ärgern darf und dass man nochmal aussprechen darf, was war denn da eigentlich? Also wenn das wirklich richtig massive Dinge sind, dann nimm dir jemanden zur Seite, der mit dir durch diesen Prozess geht. Und dann wird es geschehen, wenn du dich entschieden hast, zu vergeben. Also bei mir hängt es, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, bei mir hängt es oft an der Schwelle, dass man so ein bisschen trotzig denkt, nö, denk ja gar nicht dran. Und dann erinnere ich mich an vor 30 Jahren in den, was da so war. Weißt du noch? Ja, ja, ich weiß noch, leider. Aber unser Wille ist ja stark. Und Gott weiß das auch, dass unser Wille stark ist. Und an dieser Stelle dürfen wir ihn total positiv einsetzen, diesen starken Willen, der sonst so trotzig ist und sonst so widerstrebt. Entscheide dich. Und nimm den anderen wieder in deine Gunst auf. Zeig ihm dein Wohlwollen. Zeig ihm dein Wohlwollen. Ich finde den Gedanken sehr hilfreich, wenn ein Mensch dir heftige Dinge zugefügt hat und du auf diesem Weg in diesen verschiedenen Schritten der Vergebung bist und denkst, oh, ich bin noch gar nicht so weit, oh, das ist immer noch emotional so komisch und eigentlich möchte ich dem immer noch nicht über den Weg laufen, dann mach dir mal klar, wenn der jetzt in Not wäre, finde ich einen sehr hilfreichen Gedanken, wenn der in Not wäre, würdest du dich abwenden und sagen, ist mir doch egal, was mit dir jetzt ist? Oder würdest du sagen, Mensch, klar, dem helfe ich jetzt natürlich. Das ist ein guter Indikator. Und an so einer Stelle wirst du merken, dass Gott dich schon viel weiter hat, als du eigentlich meinst. Nimm den anderen wieder ganz bewusst in deine Gunst auf. Und das ist jetzt nicht zufällig, dass ich das Bild jetzt hier verändert habe, dass wenn du bis dahin gekommen bist, ist dein Herzensboden keine Wüste mehr. Dann fließt die Gnade Gottes, die du dir immer wieder klar machen kannst und immer wieder klar machen musst. In manchen Fällen muss es praktische Wiedergutmachung geben. Also ja, es gibt ganz praktische Fälle, wenn jemand einen anderen bestohlen hat oder ihm irgendwas zerstört hat oder irgendwas, was scheinbar unwiederbringlich war. Es gibt praktische Möglichkeiten der Wiedergutmachung. Das ist aber nicht immer der Fall. Aber tu dir selber den Gefallen, damit dein Herzensboden nicht wieder die Wüste wird. Erwarte das nicht. Erwarte nicht Wiedergutmachung, weil dann beißt du dich wieder rein. Denkst du, jetzt warte ich aber so lange, bis der kommt und mir das und das und das und das wieder erstattet. Erwarte es nicht. Am Ende steht durch die Gnade Gottes, durch das, was du dir immer wieder klar machen kannst, am besten steht durch die Gnade Gottes, im besten Fall eine Wiederherstellung auch der Beziehung zu demjenigen, der dir das Leben schwer gemacht hat. Das gelingt aber leider nicht immer. Soweit es an dir liegt, setz alles daran. Aber zur Versöhnung, zur echten Versöhnung, um diesen Vergebungsprozess perfekt abzuschließen, gehören zwei. Und es ist leider so, und es ist leider möglich, dass der andere Part, der andere, den es betrifft, diesen Weg noch nicht gehen kann und man darauf noch warten muss. Das soll dich aber nicht irritieren. Das soll nicht sagen, Mann, das ist jetzt alles schief gegangen und jetzt können wir doch nicht wieder zusammen Kaffee trinken und wir können doch nicht wieder dies und das zusammen machen. Ist nicht das Problem. Soweit es an dir liegt, bist du bis dahin gegangen und hast den großen Vorteil, dass die Gnade Gottes dich neu durchdrungen hat, dass dein Herzensboden nicht mehr wüstenhaft und trocken ist. Wenn du so im kurzen Abriss so diese Schritte gegangen bist, und das sind Anstrengungen, das sind wirklich Willensentscheidungen, und die auch noch durchzuhalten, das ist wirklich anstrengend. Wenn du bereit warst, das auf dich zu nehmen, dann kann ich dir aber schon jetzt sagen, zu deiner Ermutigung, dann bist du deinen Peinigern entronnen. Dann bist du nämlich nicht mehr zurückgeworfen auf dein eigenes Rechtsverständnis. Dann ist dein Herzensboden nicht knochentrocken und irgendwo keimt mal ein Pflänzchen, sondern dann bist du bewässert mit der Gnade Gottes. Dann hast du dich nämlich aus den Ketten der Unvergebenheit befreien lassen, bist versöhnt mit deiner Situation. Du bist frei, so wie du sein sollst. Die Kinder Gottes sollen frei sein durch Christus und sich nicht wieder neu in Ketten legen, sich nicht wieder neu auf irgendwas beziehen, was doch wieder Unfreiheit bringt. Also die Gnade überwiegt vor dem Recht. Und das Beste, du bist ein Zeugnis, ein Abbild deines Gottes, ein Botschafter an Christi Stadt. Und du kannst als Selbstversöhnter, das ist ein königliches Gefühl übrigens, weiß ich auch aus eigener Erfahrung, wenn man dann nach längerer Zeit dahin gekommen ist, dass das Herz von Gnade durchdrungen, bewässert ist und man den Menschen dann wirklich frei begegnen kann, die einem schwer zu schaffen gemacht haben. Das ist ein ganz unglaublich königliches Gefühl. Und ich kann es dir nur empfehlen, nimm diese Wege auf dich. Nimm sie auf dich. Zum Schluss möchte ich euch eine Aussage aus dem Alten Testament mitgeben, die genau in diesem Tenor, in diesem Herzenstenor zu dir sprechen soll, zu uns allen sprechen soll. Wo Gott die Gemeinde Israel auffordert, lass los, die du mit Unrecht gebunden hast, lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast, gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg. Vergib, halt die Menschen nicht in den Ketten deiner Unvergebenheit. Lass los, die du zu Unrecht gebunden hast. Dann heißt es nämlich weiter, wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten und deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deinen Zug beschließen. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Ich wünsche mir für uns als Gemeinde, dass jeder, den es betrifft, dass wir miteinander Prozesse gehen, ganz praktisch gehen, die uns frei machen, freimachen von gegenseitigen Festlegungen, freimachen von unserem eigenen Rechtsverständnis, uns erlösen, immer wieder neu in die Gnade hinein erlösen. Und dass wir tatsächlich ein bewässerter Garten sind, eine Wasserquelle, der es nie an Wasser fehlt. Seid ihr mit mir? Wer möchte das auch? Das ist doch eine wunderbare Verheißung. Das Licht wird hervorbrechen. Heilung wird schnell voranschreiten. Die Herrlichkeit des Herrn wird unseren Zug beschließen. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Schritt nach all den vielen Jahren. Das ist immer so, wo Menschen lange Jahre miteinander unterwegs waren, ist das immer so, dass sich Sackgassen ergeben, dass sich Verhärtungen ergeben, dass neue Ketten gelegt werden und Unvergebenheit geschieht, beziehungsweise Verletzungen geschehen, daraus Unvergebenheit entsteht. Wir wollen das nicht mehr. Und wir wollen heute den Anfang machen. Ich möchte das gleich noch ein bisschen symbolisieren. Wir wollen heute den Anfang dafür machen, dass du dich auf den Weg machen kannst, dass du dich begleiten lassen kannst in ganz konkreten Situationen, die dich betreffen. Nimm dir eine Vertrauensperson an die Seite und geh die Dinge an, die vielleicht ganz tief vergraben irgendwo in dir sind, die aber, wenn du es ganz ehrlich betrachtest, mit Unvergebenheit zu tun haben. Weil wir die Gnade unseres Herrn jeden Tag neu in Anspruch nehmen.